Was? Oh, Elvis, Mann, ich bin total erschrocken. Puh, warum hast du denn eine weiße Tischdecke an? Du siehst aus wie ein Beistelltisch.
Ich bin ein Geist, ahnungslose Kati.
Ja, aber dafür bist du schon ziemlich früh dran. Also Mitternacht ist ja dann erst mal in 7 Stunden, oder?
Egal, bei Gespenstern schlafen ist das eben anders.
Ach, naja, gut, okay. Und eigentlich muss man ja sagen, dein Outfit, das passt auch ganz gut zu unserem Thema heute, denn wir sind ja unterwegs in alten Gemäuern, in Burgen, in Ruinen und in Gewölben.
In Speisekammern und Vorratskellern.
Auf Burgzinnen und in Kerkern?
In Küchen und Lagerräumen.
Weißt du was, Elvis? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass du zu den gefährlichen Fressgeistern zählst.
Dazu sage ich nur Schuhuhuhu, Kati, Schuhuhu.
Und ich sage, willkommen zu einer gruseligen Stunde. Vorsicht, Vorsicht mit deinem Gespenstertuch da. Ich glaube, du bleibst gleich hängen. Vorsicht, Vorsicht.
Oh.
Ja, genau. Oh, das war mein Nachmittagstee. Ach, Elvis, sag mal, willst du dir nicht vielleicht wenigstens Löcher für die Augen oder so in deine Tischdecke schneiden? Ich meine, das wäre auch sehr gespenstisch.
Na gut, aber wichtiger wäre mir noch eine Fressöffnung. Ich habe da nämlich gerade etwas gewittert.
Meinen Zitronenkuchen hast du gewittert. Und ich komme sehr ins Grübeln, ob die Fressöffnung wirklich so eine gute Idee ist. Ich meine, immerhin, die meisten Geister, die haben nur Augenlöcher in ihren Tüchern, weil...
Weil die bescheuert sind?
Nein, weil Geister gar nichts fressen, also essen.
Liebe Kathi, man sieht wieder einmal, wie wenig du dich auskennst. Bei Fressgeistern gehört das Fressen zum Spukprogramm. Also, bitte, mach hier mal einen Schlitz rein.
Naja, okay. Aber eigentlich solltest du auch gar nicht hier im Studio rumspuken, sondern auf irgendeiner Burg.
Aha, ich kenne ja gar keine.
Ja, das dachte ich mir. Aber dann hör jetzt mal ganz genau zu, weil unsere Doremikro-Reporterin Susanne Michael, die hat sich auf Burgen Besichtigungstour gemacht und dabei sehr geheimnisvolle Orte gefunden, um die sich auch sehr viele Geschichten und Sagen ranken. Und allein in Bayern gibt es ja etwa 4000 Burgen und Ruinen, kannst du dir das vorstellen? 4000! Und die meisten von denen, die kann man auch noch besuchen. Und die Susanne hat sich 2 ganz unterschiedliche Burgruinen herausgesucht und eine ganz im Norden von Bayern, nämlich in Unterfranken, und die andere im Süden im Allgäu. Und von der erfahren wir dann morgen mehr. Aber zunächst geht es jetzt erstmal in die Nähe von Würzburg, in die Haßberge nämlich, zur Burg Raueneck.
Sehr idyllisch wacht die Burgruine Raueneck versteckt auf einem kleinen Berg mitten im Wald. Eindrucksvolle, dicke Mauern mit hohen Fenstern zeugen noch heute von der einstigen Geschichte dieses Adelssitzes. Gut zu erkennen sind die Überreste von Türmen, Burggräben und Kellerverließen, die inzwischen von Bäumen und Sträuchern bewachsen sind. Von oben hat man einen weiten Blick über die dichten Wälder und sanften Hügel der Gegend. Erbauer dieser Burg waren im 12. Jahrhundert die Herren zu Raueneck. Achim Zäune kennt die Geschichte. Er ist Experte für Burgen und weiß, dass das Leben auf Raueneck wenig romantisch war.
Weil man saß ja oben auf dem Berg, war der Witterung ausgesetzt. Im Winter waren wir monatelang eingeschneit, während die Bauern unten in ihrer Bohlenstube es relativ warm haben. Aber das war der Preis, den die Adlige dafür gezahlt haben, dass sie sich halt einfach so zeigen wollten. Auf dem Berg oben, dass man sie von weit her sieht. Aber die Mauern sind natürlich ausgekühlt, es gab kein Fensterglas, ganz lange nicht, bis ins Spätmittelalter. Also man hat dort oben entweder, wenn man die Fenster aufgemacht hat, gefroren und zwar zugig, oder man hat die Fenster komplett verrammelt mit Brettern, mit Moos. Dann wurde es innen aber stickig und rauchig und relativ düster. Also toll war das Leben auf den Burgen sicherlich nicht, da haben wir ein völlig falsches Bild.
Mehrere Jahrhunderte lang lebten auf Burg Raueneck Adlige mit ihren Familien. Oft waren es bis zu 30 Personen, die sich die Burg als Wohnsitz teilten. Das Schicksal der Burg wurde schließlich im Dreißigjährigen Krieg besiegelt, also im 17. Jahrhundert, als sie von den einfallenden Schweden fast vollständig zerstört wurde. Aus dieser Zeit stammt wohl auch die Sage vom vergrabenen Schatz auf Burg Raueneck, die seitdem viele Menschen in ihren Bann gezogen hat.
Da hat nämlich der Pfarrer ganz schnell noch seine wertvollen Messpokale und alles aus Gold in der Kapelle vergraben vor den Schweden, die da die Burg überfallen wollten. Und die haben den Pfarrer gefangen genommen, haben ihn dann peinlich verhört, also haben ihn praktisch ein bisschen gefoltert. Dann hat er den Schatz preisgegeben und die Schweden haben tatsächlich dann diese ganzen Pokale aus der Kapelle ausgegraben. Das kann sein, dass das auch der Hintergrund ist, warum wir dort oben so viele Schatzsagen haben.
Vielleicht ist ja etwas Wertvolles noch woanders vergraben. Die Geschichten um einen Schatz von Raueneck machen jedenfalls seitdem immer wieder die Runde. Viele Schatzsucher kamen schon dorthin, um Gold und Edelsteine zu finden. Vergeblich. Nichts wurde entdeckt, bis vor etwa 60 Jahren etwas sehr Spannendes passierte.
Es haben irgendwelche Raubgräber in der Kapelle nochmal nachgegraben und haben tatsächlich dort ein Schwert herausgeholt. Das ist ein sehr kostbares Schwert und das ist jetzt ausgestellt in der Archäologischen Staatssammlung in München. Da kann man das sehen. Scheinbar ist dieses Schwert damals irgendwie von den Schweden nicht geborgen worden oder übersehen worden und ist eigentlich ein Beweis dafür, dass an dieser Geschichte doch einiges dran ist.
Aber gleich habe ich's.
Elvis, was bitte machst du mit der Spitzhacke?
Da hast du eigentlich recht, das dauert nämlich viel zu lange.
Mach aus, bitte, du kannst doch nicht mit dem Presslufthammer hier rummachen.
Gleich, ich bin durch, gleich.
Oh, ganz richtig, du bist durch. Boah, Stau, jetzt haben wir ein Loch im Studioboden. Ja, wie praktisch, jetzt kann man direkt in die Kantine schauen und die ist genau unter uns. Und jetzt hat die Kantine ein Loch in der Decke. Was wolltest du eigentlich?
Naja, Schätze finden natürlich.
Oh, bitte, du bist nicht nur ein Fressgeist, du bist auch ein Chaos- und Kaputtmachgeist. Du, Elvis, jetzt müssen wir echt aufpassen, dass wir nicht in das Loch hier reinfallen. Boah, bis ich hier alles abgesichert habe, das dauert. Naja, egal, für euch gibt's daheim auf jeden Fall Musik. Und zwar von Anton Bruckner. Und der war der Burgenfan schlechthin unter den Komponisten. Diese wunderschöne Musik war von Anton Bruckner. Und dieser österreichische Komponist hat sich angeblich sehr, sehr gerne gegruselt. Er soll sich auch auf Friedhöfen ganz besonders gerne aufgehalten haben. Er liebte Geister- und Gespenstergeschichten und er hörte gerne vom Leben von Schwerverbrechern. Also Logisch, dass er auch ein Faible für Burgverliese und natürlich Folterkammern hatte. Und ja, er selbst lebte lange Zeit in Wien, besuchte aber immer wieder seine Heimat in Oberösterreich. 1897, also vor über 100 Jahren, da besuchte er mit zwei Freunden den Rechtsanwalt Dr. Kaltenbrunner in Micheldorf. Und als die vier dann eines Abends so gemütlich beisammen saßen, da kam Bruckner wieder mal eine seiner sehr ungewöhnlichen Ideen. Silke Wolfrum hat die Geschichte für euch aufgeschrieben und Andreas Neumann, der erzählt sie euch.
Ihr könnt froh sein, 1879 hier zu sein. Und nicht vor 200 Jahren, als die Leute hier noch an Hexen und Zauberer glaubten, sagte Rechtsanwalt Dr. Kaltenbrunner schmunzelnd zu seinem Gast, dem bekannten Musiker Anton Bruckner. Er zog dabei an seiner Pfeife und zwinkerte Bruckners Freunden, die mit am Tisch saßen, spitzbübisch zu. Dann deutete er durchs Fenster, durch das die Herren hoch oben auf einem Felsvorsprung die dunklen Umrisse der Burg Altpernstein sehen konnten. Ein Schwarm schwarzer Vögel zog gerade über den dämmerigen Himmel und ließ das riesige Gebäude finster und gewaltig aussehen. »Dort droben«, fuhr der Rechtsanwalt fort, »ist vor langer Zeit so manch ein Unschuldiger qualvoll gefoltert und hingerichtet worden, nachdem man ihn der Zauberei bezichtigt hat. Gut, dass diese Zeiten vorbei sind.« »Ach, wirklich?« Bruckner beugte sich gespannt vor. »Und warum soll ich froh sein, damals nicht gelebt zu haben, werter Kaltenbrunner?« »Na ja«, der Rechtsanwalt faltete seine Hände behaglich über seinem Bauch, »mit eurer Vorliebe für Grusel und Gespensterei wärt ihr am Ende auch noch für einen Zauberer gehalten worden. Und eure Musik«, hier machte Kaltenbrunner eine bedeutungsvolle Pause, »hätte man vielleicht als Teufelswerk gesehen. Denn wer hätte glauben können, dass etwas so Wundervolles von Menschenhand geschrieben worden ist?« Die vier Herren lachten amüsiert und prosteten Bruckner mit ihren Punschkrügen zu. Bruckner selbst aber blickte versonnen aus dem Fenster und beschloss, Burg Altpernstein schon am nächsten Morgen zu besuchen. Bruckners Freunde, die ihn auf dem Ausflug zur Burg begleiteten, fluchten innerlich über dieses Vorhaben. Denn nach einer Stunde Weges war Bruckner derart außer Puste, dass ihn die beiden ein Stückchen Engerl tragen mussten, wie man in Österreich sagt. Sie verschränkten einander die Hände, sodass Bruckner sich darauf setzen und ein Stück des Weges getragen werden konnte. Bergauf, versteht sich. »Eine Pause, bitte!« keuchte Oberlehrer Greg schließlich, in der Hoffnung, Bruckner würde den Rest allein weitergehen. Und tatsächlich, als dieser sah, dass die Brücke, die über den Burggraben zur Burg führte, nicht mehr weit war, trieb ihn die Neugier von ganz allein weiter. In der Burg begrüßte sie der Kastellan, also der Burgverwalter. Er war ein alter Herr in dunklem Gewand mit zottigen Augenbrauen und einer langen, krummen Nase. »Der hätte auch im Mittelalter hier schon die Burg bewachen können«, flüsterte Bruckner seinen Freunden verschmitzt zu, als sie dem alten Mann durch die Burg folgten. Sie bestaunten den Rittersaal, die Burgküche, die Bibliothek, gingen schließlich auch in die Kapelle, und der Kastellan wollte sie schon verabschieden, doch Bruckner kam ihm zuvor. »Was mich wirklich noch sehr interessieren würde«, sagte er, »wäre es, die Burgverliese zu sehen.« »Man erzählte mir, dass hier viele Gefangene im Kerker schmachteten, so manch einer unschuldig.« Seine beiden Freunde warfen sich einen Blick zu. »Typisch Bruckner«, hieß dieser Blick, »immer braucht er was zum Gruseln.« Der Kastellan aber verzog keine Miene und ging den Männern die vielen krummen Steintreppen voran, die zu den unterirdischen Kerkerkammern führten. Mit einer Fackel leuchtete er ihnen, denn schon bald drang kein einziger Lichtstrahl mehr durch das Gemäuer. Die Wände schienen immer dicker zu werden. Es roch nach Moder und Fäulnis. Hier und da rann etwas Feuchtigkeit die grob behauenen Mauern herab. Von irgendwo kam ein kratzendes Geräusch. Sicher wimmelte es hier von Mäusen und Ratten.
Keiner der Männer sprach ein Wort. Und jeder dachte wohl das Gleiche. Die Vorstellung, hier unten eingesperrt zu sein, bei Wasser und Brot, war mehr als schrecklich. Schließlich zog der Kastellan mehrere schwere Riegel zurück und öffnete einen der Kerker. Er leuchtete mit der Fackel hinein und die Herren blickten in einen engen Raum, der so niedrig war, dass ein erwachsener Mann dort kaum aufrecht sitzen konnte. Bruckners Freunde schauderte. Sie waren froh, als der Kastellan die Türe wieder zuzog, doch Bruckner legte seine Hand auf dessen Arm und hielt ihn zurück. »Wäre es möglich«, fragte er mit leiser, aber fester Stimme, »wäre es möglich, mich hier nur für ein paar Minuten einzusperren?« Bruckners Freunde stöhnten auf. Dem Kastellan entfuhr ein erstauntes »Ich möchte selbst erleben, was für Qualen hier einst ausgestanden wurden. Am eigenen Leib, versteht ihr? Ich denke, es wäre eine Bereicherung für mich.« Die zotteligen Augenbrauen des Kastellans verengten sich. Er hielt diesen feinen Herrn aus Wien ganz offensichtlich für völlig verrückt. Aber bitte, wenn er wollte. Er nickte und die Fackel in seiner Hand ließ seine Nase dabei noch krummer und gespenstischer aussehen. Bruckner kroch nun in den Keller, winkte seinen Freunden kurz zu, dann fiel die Tür hinter ihm ins Schloss und er war allein. Er tastete nach einer Wand und ließ sich zu Boden gleiten. Der Boden unter ihm und die Mauer in seinem Rücken waren kalt und feucht. Es schien ihm, als würde die Kälte ganz langsam von seinem ganzen Körper Besitz ergreifen. Der Geruch nach Fäulnis war hier drinnen noch viel stärker als draußen. Doch viel schlimmer noch war die absolute Dunkelheit. Er konnte die Hand vor seinen Augen nicht erkennen und musste sich zusammenreißen, um nicht die Orientierung zu verlieren. Dort neben ihm musste die Tür sein. Doch die Mauern waren so dick, dass kein Laut von draußen zu ihm drang. Die ganze Welt schien plötzlich verschwunden zu sein. Alles war auf diesen dunklen Raum zusammengeschnurrt. Bruckner meinte plötzlich, den Angstschweiß der hier Gefangenen zu riechen, ihre Angst selbst zu spüren. Sie kroch durch seinen Körper, sie lähmte seine Gedanken, er spürte seine Arme und Beine nicht mehr. Er hatte das Gefühl, in einem schwarzen Loch zu stecken, aus dem es nur einen einzigen Ausweg gab: den Tod. Plötzlich, völlig unerwartet, fiel ein Lichtschein auf ihn. Bruckner verstand erst nicht, woher er kam, begriff nicht, dass die Tür geöffnet war und der Kastellan mit seiner Fackel auf ihn leuchtete. Er spürte nur die Wärme und das Licht, und es gab nichts Schöneres und nichts Wichtigeres für ihn. Eine Weile konnte er nur dieses Licht anstarren, das ihm wie das Sinnbild des Lebens erschien. Erst dann hörte er die Stimmen seiner Freunde, die ihn eindringlich baten, doch endlich diesen grässlichen Kerker zu verlassen. Benommen, lächelnd, glücklich kam er heraus und sagte lachend auf Latein »Resurrexit«, womit er sagen wollte: »Ich bin auferstanden.« Noch oft dachte Bruckner später an seine Erfahrung im Burgverlies zurück. Das Kopfschütteln seiner Freunde, die für seine verrückten Ideen kein Verständnis hatten, bemerkte er gar nicht. Für ihn waren die wenigen Minuten im Kerker, als wäre er dem Tod sehr nahe gekommen und hätte ihn schließlich besiegt. Und irgendwie ist ihm das mit seiner Musik ja auch gelungen.
Doremikro.
Thank you.
Anton Bruckner. Schon ganz schön verrückt, sich in einem alten Kerker einsperren zu lassen, oder Elvis?
Ja, komplett verrückt. Da nimmt man doch lieber die Speisekammer.
Na, genau, das wäre die bessere Wahl gewesen, in jedem Fall. Vor allem für dich als Fressgeist.
Ganz recht, ganz recht. Ich habe übrigens einen Spukplan. Ich weiß jetzt, wo ich umgehen werde. Als Gespenst des Bayerischen Rundfunks.
Naja, im Augenblick spukst du ja eigentlich nur hier im Dore-Mikro-Studio. Und ich wäre eigentlich ganz froh, wenn du nicht weiter mit dem Presslufthammer spuken würdest. Also dieses Loch hier im Fußboden. Also,
ja. Das wird sich alles bald ändern.
Naja, okay, alles klar. Reden wir gleich drüber. Jetzt aber geht es erstmal um einen fiesen Gespensterjäger. Das gibt es nämlich auch, Elvis. Und gerade du als gefräßiger Schafsgeist solltest zumindest Bescheid wissen.
Geisterjäger? Was? Wo?
In unserer
Rätselkiste.
Jetzt sage ich euch erstmal, was es zu gewinnen gibt. Ihr könnt nämlich heute CDs gewinnen, und zwar Freddy und die wilden Wölfe. Das ist eine Geschichte, die euch Rufus Beck erzählt, und die wird begleitet, also ist die ganze Zeit ist Musik drauf, mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Und der Rufus Beck erzählt euch eben eine Geschichte. So, also das gibt es zu gewinnen. Und jetzt zum Rätsel. In einer echten alten Burg, da wohnten früher ja nicht nur Könige, Ritter, edle Damen und Burgfräulein, sondern sehr häufig machten sich in den alten Gemäuern auch viele unangenehme Mitbewohner breit, wie zum Beispiel Wanzen oder Flöhe. Und wenn in den Kammern der Burg das Ungeziefer überhand nahm, naja, dann holte man eben einen Kammerjäger, der sich auf die Jagd nach den ungewünschten Mitbewohnern machte. Und wenn in den alten Gemäuern ein Gespenst hauste, na, dann holte man einen Gespensterjäger. In unseren Rätseln könnt ihr heute den fiesen Geisterjäger Heinrich Hunter begleiten. Er macht sich auf die Suche nach drei berühmten Gespenstern, doch leider ist er schlecht informiert und in seinen Steckbriefen sind einige Fehler. Wer von euch kann mir sagen, was falsch ist?
Mitternacht. Oh, die Jagd beginnt. Kurze Kontrolle, ob ich auch alles dabei habe, was ich für die Gespensterjagd benötige. Nachtsichtgerät? Check. Himbeersaft zum Aufmalen von Blutflecken? Check. Schleimdetektor zur Identifizierung des Gespenstertypus? Check. Jetzt noch schnell den Geistereinsauger auf den Rücken geschnallt? Und los geht's. Wo habe ich jetzt wieder die Notizen mit der Beschreibung? Ah, hier. Gesucht wird das kleine Gespenst. Es lebt auf der Burg Eulenfels. Sein bester Freund ist eine Fledermaus namens Schuhu. Mit seinem Schlüsselbund mit 17 Schlüsseln geistert das kleine Gespenst jede Nacht durch die Burg und öffnet Türen, Fenster und Truhen mit einer kleinen Bewegung der Hand. Der größte Wunsch des kleinen Gespenstes ist es, die Welt einmal bei Tageslicht zu sehen. Das haben wir doch gleich. Eines Tages erwacht das kleine Gespenst tatsächlich mittags. Von einem Sonnenstrahl getroffen, verfärbt sich das kleine Gespenst knallrot. Oho! Die ganze Stadt macht nun Jagd auf das Gespenst. Aber nur ich werde es am Ende fangen. Erst als die Kirchturmuhr im Ort repariert wird und die Uhr von der Mittagsstunde wieder auf die Mitternachtsstunde gestellt wird, erwacht das kleine Gespenst wieder in der Nacht. Vom Mond wieder weiß gefärbt, tanzt es auf den Burgzinnen. Na, da weiß ich ja jetzt, wo ich suchen muss. Dich schnapp ich mir.
Na, da wäre ich mir mal nicht so sicher, ob unser Geisterjäger der Erfolg haben wird. Bestimmt gelingt es, dem kleinen Gespenst zu entwischen. Aber irgendwas mit der Geschichte hat doch nicht so richtig gepasst, oder? Wer von euch kann mir denn mindestens drei Fehler sagen, die da in unserem Text vorkamen? Ruft mich an und sagt's mir unter der 0800 80 80 303. Hallo, hier ist die Katharina.
Hier ist der Bernhard.
Hallo Bernhard. Es waren ja einige Klopse drin in dem Text, oder?
Ja.
Was war denn alles falsch?
Zum Beispiel, sein bester Freund ist keine Fledermaus,
sondern
ein Uhu.
Ja, genau.
Er wurde vom Sonnenlicht nicht rot, sondern schwarz.
Ja.
Und es war so, dass es 11 Schlüssel hatte statt 17.
Er hat 13 Schlüssel gehabt statt 17, aber es hat mit den Schlüsseln nicht gestimmt, da hast du vollkommen recht. Hast du noch was gefunden? Aber du bist eh schon ganz safe, hast du eh schon gut gelöst.
Die Uhr wurde andersrum umgestellt, von der Mitternachtsstunde auf die...
Nee, aber ich finde, du bist eh schon durch. Warte, ich sag's dir gleich. Jetzt kriegst du erstmal deinen Jingle. Yeah, gut gemacht. Also pass auf, jetzt gehen wir es nochmal kurz durch. Die Burg heißt Eulenstein, der beste Freund ist ein Uhu und keine Fledermaus, hast du recht gehabt, der Uhu-Schuhu. Und der Schlüsselbund hat 13 Schlüssel. Und das Gespenst, das hat dir noch gefehlt, das muss mit dem Schlüsselbund schütteln, um die Türen zu öffnen, nicht mit der Hand. Und dann wird es halt schwarz in der Sonne und die Uhr, die ist auf dem Rathaus. Das wäre die Lösung gewesen.
Gut.
Gut, Bernhard. Ich sage herzlichen Glückwunsch, du hast die CD gewonnen.
Danke.
Gerne, bitte bleib noch dran. Ja, nicht auflegen. Ciao, Bernhard.
Ja.
Ja, und weiter geht's mit unserer Gespensterjagd. Was ist denn im nächsten Rätsel falsch?
Heute Nacht entkommst du mir nicht. Mit meinem Geisterbuster werde ich dich einsaugen. Am besten packe ich noch meinen Tarnumhang zu meiner Ausrüstung. Sonst habe ich bei der Jagd auf den fast kopflosen Nick ja nicht den Hauch einer Chance. Also, was habe ich mir über dieses Gespenst notiert? Gehen wir die Beschreibung nochmal durch. Der fast kopflose Nick ist einer der Hausgeister auf dem Zauberinternat Hogwarts. Wie Harry Potter und seine Freunde Ron und Henriette gehört er zum Haus Gryffindor. Der adelige Herr trägt eine Badehose und eine ausladende steife Halskrause. Mit diesem altmodischen Kragen versucht er zu vertuschen, dass sein Kopf abklappbar ist und nur noch an einem Hautfetzen hängt. Die Guillotine, mit der er geköpft werden sollte, war stumpf und konnte so seinen Kopf nicht ganz abtrennen. Dass er nun fast kopflos ist, bereitet Sir Nick großen Kummer. Im letzten, dem 11. Band der Reihe, spielt der fast kopflose Nick eine wichtige Rolle, weil er Harry den Tipp gibt, wo dieser die grüne Dame, den Hausgeist der Ravenclaws, finden kann. Ha, auf Tipps bin ich nicht angewiesen. Ich werde dich schnappen, Nick.
Tja, offenbar hat Heinrich Hunter beim Lesen von Harry Potter nicht richtig aufgepasst. Wer von euch kann mir mindestens 2 Fehler nennen? Ruft an 0800 8080303. Hallo, wer ist am Telefon?
Hallo, hier ist der Theodor.
Hallo Theodor. Leg los, was hat nicht gestimmt?
Naja, erstens, Hermine heißt sie, nicht Henriette.
Aber klar, was noch?
Dann war noch keine Badehose.
Stimmt, sondern eher so eine Strumpfhose, gell?
Ja.
Genau, was noch?
Und dann haben wir noch, was war, eine grüne Dame.
Ja, genau, der Hausgeist von den Ravenclaws heißt, ist natürlich die graue Dame, nicht die grüne Dame.
Genau,
also
graue
ich hab,
Dame.
Genau, du kriegst jetzt schon mal, du hast schon mal recht gehabt. Und gewonnen natürlich. Zwei Sachen gibt's noch. Es war keine Guillotine, die ihm den Kopf abgeschlagen hat, sondern eine Axt. Und es gibt natürlich, wie viele Bände von Harry Potter gibt's, weißt du's?
7.
Na, selbstverständlich 7, klar, keine 11.
Und ich habe auch schon alle gelesen.
Ja, das habe ich mir sofort gedacht. Und welchen mochtest du am liebsten?
Den dritten und den siebten.
Der dritte, das ist der Gefangene von Azkaban, gell?
Ja.
Ja, den mag ich eigentlich auch am liebsten, muss ich sagen. Und die Filme?
Die Filme, die habe ich bis zum 6. geguckt.
Und welchen mochtest du da am liebsten?
Bisher den 5.
Das ist der mit dem Pokal, oder? Der 5. Oder ist das der Orden des Phönix?
Nee, das ist der vierte. Ah, das ist der Orden des Phönix.
Der Orden des Phönix. Ja, ich komme immer mit den Zweien immer durcheinander. Ja, ich sehe schon, du bist der totale Experte. Ja, also wir haben jetzt nichts von Harry Potter für dich, sondern die CD, aber ich denke, die wird dir auch Spaß machen.
Ja.
Ja? Okay. Dann bleib bitte am Telefon und ich sag nochmal, gut gespielt. Sehr gut, Theodor. Ja. Also, ja. Ciao, ciao. Unser Gespensterjäger, der Heinrich Hunter, der geht in die dritte Runde. Und wer von euch weiß, an welchen Stellen der Geisterjäger vollkommenen Quatsch erzählt?
Du entkommst mir nicht, Huibu. Warte nur, wo sind meine Notizen? Also, Huibu, das Gespenst mit der rostigen Fahrradkette, ist das einzige behördlich zugelassene Gespenst auf Schloss Burgegg. Ursprünglich war Huibu ein Ritter mit dem Namen Baldrian. Doch eines Tages wurde der Ritter beim Mogeln erwischt. Und zwar beim Kartenspiel Uno. Vor seinen Spielkameraden beteuert er seine Unschuld und verwünscht sich selbst. Er wird von einem Dachbalken getroffen und aus Baldrian wird Huibu. Allnächtlich zur Geisterstunde, also zwischen 1 Uhr und 2 Uhr nachts, muss Huibu durch Schloss Burgegg spuken. Huibu haust im Fledermausturm von Schloss Burgegg und schläft in einem Sarg. Hier bewahrt das Gespenst auch seine Verkleidungen auf. Hier steckst du also, Huibu. Doch dein herrliches Leben auf Schloss Burgegg ist zu Ende.
Tja, ja, auch bei den Hörspielen von Huibu hätte der Geisterjäger wohl mal besser zuhören sollen. Also, ich denke, ihr könnt mir mindestens zwei Fehler nennen. Wie schaut's aus? Telefonnummer kommt 0800 8080303. Hallo, wer ist dran?
Hallo, der Benedikt.
Hallo, Benedikt. Schieß los. Was
also,
war falsch?
Die Fahrradkette war falsch.
Ja, genau.
Und er hat nicht den Uno verloren.
Sondern in?
In, ich glaube, in irgendeinem anderen Kartenspiel.
Beim Schwarzen Peter spielen hat er verloren, richtig.
Ja.
Was
und
noch?
Ich glaube, der wohnt in einer Truhe.
Ja, na selbstverständlich, nicht in einem Sarg, klar.
Und von 12 Uhr bis 1 Uhr ist die Geisterstunde.
Aber das weiß doch jeder, also der sollte wirklich umschulen. Als Geisterjäger ist der eine vollkommene Null. Und dann ist er auch vom Blitz getroffen worden und nicht von einem Dachbalken.
Oh.
Genau, und eins haben wir noch. Er heißt nicht Baldrian, sondern... Balduin. Balduin.
Ja, genau.
Nee, sehr gut gemacht. Hervorragend. Ich würde wahnsinnig gerne jetzt noch mit dir ein bisschen weiter über Geister plaudern, aber wir müssen uns ranhalten, weil wir noch so viel vorhaben heute in der Sendung. Plaudern wir nächstes Mal und du bekommst auf jeden Fall deine CD.
Ja.
Viel Spaß dabei. Bleib bitte dran.
Ja.
Gut gemacht. Ciao, Benedikt. Servus.
Naja, alles Lappen, diese Geister da eben. Im Fledermausturm spuken, in Strumpfhosen oder mit einem Schlüsselbund. Nee. Da bin ich schon ganz anders unterwegs. Ich verrate dir nämlich was.
Na, da bin ich jetzt aber mal gespannt.
Ich werde erscheinen und wieder verschwinden. Ich werde umgehen, wie man bei uns Gespenstern so sagt.
So, du wirst also umgehen.
Zu jeder Tages- und Nachtzeit werde ich umgehen. Das ist der Vorteil, wenn man ein lebendiges Gespenst ist. Da ist dieser Unsinn mit der Geisterstunde kein Problem.
Das ist natürlich ein großer Vorteil, wenn man ein lebendes Gespenst ist. Aber das klingt auf jeden Fall sehr logisch. Also, wo wirst du umgehen?
In der Kantine. Ah. Ich habe schon alles vorbereitet.
Aha.
Hier, ich habe mir dieses Seil um den Bauch gebunden.
Aha.
Und jetzt kannst du mich durch das Loch im Fußboden in die Kantine runterlassen.
Ich soll dich abseilen, Elvis?
Ja, bitte. Halt fest und los geht's. Gespenstermusik ab. Ich erscheine jetzt in der Kantine. Hochziehen, Kathi, hochziehen!
Ja?
Jetzt zieh mich doch schon raus
ja, ich
aus
zieh
dem
ja schon.
Loch!
Aber du bist so furchtbar schwer, Elvis!
Das war voll knapp. Die Kantinenchefin wollte nicht, dass ich an der Kuchentheke rumspuke.
Ja, das überrascht mich gar nicht. Vielleicht solltest du lieber umschulen von Fressgeist auf Sängergeist oder sowas.
Was?
Naja, wer gut singt, wird belohnt. Und das noch freiwillig.
Ach, echt jetzt?
Ja, ja. Zu Zeiten, als es noch herrschende Fürsten und Landgrafen gab, da sind auch öfter mal Sänger an den Höfen aufgetreten und Dichter und Tänzer und Musiker. Und die sind einfach live in den Burgen aufgetreten. Ja, und auf so einer Burg, das war zum Beispiel die Wartburg in Thüringen, die ist etwa 800 Jahre alt. Und weil der Landgraf dort ein ziemlich verwöhnter und anspruchsvoller Typ war, hat er sich eines schönen Tages im Jahr 1206 oder so ähnlich einige Sänger eingeladen. Und die sollen dort gegeneinander antreten in einem Wettstreit. Und der Gewinner, der beste Sänger also, der wird selbstverständlich belohnt.
Ein Fuhrwerk nach dem anderen ächzt den Berg hinauf. Die Kutscher schnalzen ungeduldig. Der Burghof platzt fast. So viele Neugierige sind gekommen, um beim Sängerwettstreit dabei zu sein.
Schmalzkringel, frische Schmalzkringel.
Kinder schwenken Fähnchen und jagen sich damit gegenseitig durch die Menge.
Honigwein, süßer Honigwein. Und kauf die Schmalzkringel mal schön bei mir. Heute kosten die nur ein Kreuzer. Leckere, süße Schmalzkringel. Wie wär's, Herr Minnesänger? Schmalz ölt die Stimme. Das klingt wie ein Engelchen.
Gute Frau, aus dem Weg mit deinen schmierigen Klopsen. Ich muss gleich auf die Bühne. La, 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 la. Und ich will nicht, dass da auch nur ein Fettspritzer auf meiner Strumpfhose landet.
Ist ja gut, Schnösel. Schmalzkringel und Honigwein machen selbst miese Peter edel und fein.
Aus den Kemenaten der Burg tönen die unterschiedlichsten Stimmlagen. Jeder bringt sich mit Tonleitern runter und rauf in Hochform.
Saure Gurken, Dillgurken, Schimpfgurken, Gurkennosen, alle Delikatessen zum Dumpingpreis direkt auf die Hand.
Auf die Bühne tritt der Sekretär des Landgrafen und entrollt ein Papier. Er begrüßt die Gäste. Im Namen von Landgraf Hermann dem 72. heiße ich alle, also allesamt, die hier sind und auch die noch kommen, herzlich willkommen zum Sängerwettstreit. Ja, ich sage nicht zu viel, wenn ich sage zum Sängerkrieg. Die Waffen sind nicht tödlich, aber können ganz schön in den Ohren wehtun. Heute, werte Gäste, heute geht es nicht nur um Ruhm und Ehre. Nein, heute geht es um die Wurst, also um Walpurga, die wunderhübsche Tochter des Landgrafen. Drum Applaus, Applaus, Applaus.
Ja, also, ich bin der Manni. Minnesänger, schon seit jungen Jahren. Für mich ist Musik, ja, 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 sozusagen schon immer das, ja, Lebenselixier. Und ich trage nun mein Wort und, ja, njom, 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 Gesangskunstwerk vor. Der Titel meiner Ode lautet: Mein Landgraf. Hüter meines Lebens.
Guck mal, der schaut aus wie eine Blockflöte. Dass der überhaupt etwas rauskriegt aus dem Geschlitt, das glaube ich gar nicht.
Mein Hut, der hat drei Ecken. Drei Ecken hat mein Hut. Keine Ecken hat der Landgraf. Er tut uns allen gut. Er ist ein Mann mit Rückgrat und zwirbelt gern am Bart. Sein Kunstsinn ist ne Wonne und so unerschöpflich wie ne Regentonne. Und so unerschöpflich wie ne Regentonne.
Manni Minnesänger verbeugt sich und tritt ab. Und während der nächste Kandidat selbstbewusst seinen Song vorträgt, ringt Ottokar von Ofterdingen mit seinem Liedbeitrag. Er steht in seiner Kammer vor dem Spiegel und redet mit sich.
Ein bisschen Öl. Das ist gut für die Stimme. Ottokar, so wird das nicht. Diese Süßholzraspelei, die geht ja doch sowas von gegen den Strich. Dem spitzbärtigen, spitzbäuchigen Landgrafen Hermann nach dem Schnabel reden, ne? Oh, Wonniger Hermann, du toller Hecht, du machst es uns allen recht. Ich liege dir zu Füßen und will dich unterwürfig grüßen. Nicht mit mir. Mir schwebt da was anderes vor. Was, wo dem Hermann die Spucke wegbleibt, wo er aus seinen goldenen Pantöffelchen kippt. Ich hab da was. Kleine Programmänderung.
Entschuldigung, verehrter Ottokar von Ofterdingen, Sie sind als nächstes dran. Sie sollten sich sputen. Wer den Landgraf verärgert, auf den wartet der Henker.
Och, pappalapapp, der Landgraf ist eine aufgeblasene Wachtel. Wie sieht's eigentlich mit dem Töchterchen aus? Die Walburga. Ist sie schon vergeben? Oder habe ich noch eine Chance?
Also ich weiß ja nicht. So wie ich das gesehen habe, hat die Walburga schlechte Laune. Mundwinkel bis zu den Schultern runtergezogen. Sieht richtig sauertöpfisch aus.
Yeah, das höre ich gerne. Dann mal rauf auf die Bühne und ran an den Speck.
Na endlich, hat er verschlafen oder was? Vielleicht nur ein Becher Honig wohl, damit es besser flutscht.
Ja, 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 la, 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 yeah, yeah, la, 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 reich mir den Kelch. Ja, das tut gut.
Das kostet ein Kreuzer.
Hab gar kein Kleingeld. Schreib's dem Landgrafen auf die Rechnung, ja?
Ich glaub, mein Schwein pfeift.
Nun wird der letzte Kandidat des Sängerkrieges an diesem schönen Tag begrüßt. Ottokar von Ofterdingen.
Mein Landgraf durch den Tannenwald ging, Kyrie lesen. Er atmet den Duft und er freut sich. Es ist die Kunst, die ihm so viel bedeutet. Und ich schrillere freundlich dahin. Dabei will ich eigentlich nur eine Beute. Weil Burger heißt sie nicht wo, nicht wie, nicht wie, nicht will. Nein, Walburga, Baby! Jawohl! Thank you! Thank you so much! I love you! Yeah, we will rock you! Walburga! We will rock you, Walburga!
Ottokar von Ofterdingen wirft Kusshände in die johlende Menge. Zugegeben, solche Töne hatte man auf der Burg bislang noch nie gehört. Das junge Fräulein des Hauses Walburga hat nur noch Augen für den Minnerocker Ottokar. Und weil sie perfekt darin ist, ihren Papi um den kleinen Finger zu wickeln, kriegt sie den Ottokar-Rockerstar natürlich.
Naja, also wenn das die Belohnung ist, so ein Wurstfräulein, dann will ich doch lieber nicht singen.
Na, Burgfräulein, aber okay, du, Elvis, du musst ja nicht singen, passt schon.
Kann man nicht nur was anderes machen, um eine Belohnung zu bekommen?
Naja, zum Thema Burg und Ritter und Gespenster gehören in der Regel ja auch Drachen. Also wenn du so ein Ungeheuer besiegen könntest, dann würdest du sicher eine Belohnung bekommen.
Es gab da diesen einen Koch in der Kantine, der wollte mich nicht an den Topf ranlassen, wenn ich den vielleicht...
Nee, das ist auch nichts, glaub mir.
Na gut, ich spicke weiterhin durch die alten Mauern des Rundfunkgebäudes.
Sehr gute Idee. Und weißt du was, Elvis? Wir lassen es für heute jetzt einfach mal gut sein. Du kommst auf irgendwie immer seltsamere Ideen. Ich schlage vor, du gehst dich jetzt erstmal erholen von dieser anstrengenden Geisterstunde.
Nun denn, gehabt euch wohl, ihr Untertanen an den Radiogeräten. Auf bald!
Genau, auf bald. Bis morgen, wenn ihr mögt. Da sind wir nochmal zwischen Ruinen und alten Mauern. Ich freue mich auf euch und sage bis dann, eure Katharina.
Ja, und euer Elvis, Fürst Elvis der Erste, Schaf um Gottes Gnaden und Träger des weißen Stummelschwanzes.
Ach ja, Elvis, schon okay. Komm, wir gehen jetzt. Echt, wirklich.
Durchlaucht, du kannst mich auch mit Durchlaucht ansprechen.
Ja, also wenn du so weitermachst, spreche ich dich gar nicht mehr an.
Doch, Majestät.
Ihr wollt mehr? Dann lasst euch vom Betthupferl ins Land der Träume bringen. Das Betthupferl Gute-Nacht-Geschichten für Kinder gibt's unter br.de/podcast und überall, wo es Podcasts gibt.